Willkommen zum Durchblick Philosophie, der digitalen Lernhilfe zur Welt der Ideen. Ich heiße Florian Krämer und führe dich hier durch die Fachgebiete der Philosophie und gleichzeitig durch den Abi-Stoff in Nordrhein-Westfalen. Im Moment sind wir schon seit 20 Episoden in der Ethik unterwegs. Heute will ich eine Zusammenfassung des bisherigen Stoffs versuchen. Das PDF dazu findest du auf meiner Webseite bei Episode 29. Kleine Triggerwarnung zum Anfang, weil die heutige Episode eine Zusammenfassung ist, wird sie vielleicht ein bisschen theorielastiger als sonst. Wenn du dich tiefer einlesen willst, empfehle ich die Einführung in die allgemeine Ethik von Michael Quante, die sich vor allem an Studierende im Grundstudium wendet. Ich verlinke sie wie üblich im Text zu dieser Episode. Die Leitfrage der Ethik lautet: Was soll ich tun? Wir können die Frage auch so stellen: Was ist das Gute? Denn das Gute ist ja quasi definiert als das, was getan werden soll. In den letzten 20 Episoden hast du hierzu sehr unterschiedliche Herangehensweisen kennengelernt. Da ist zuerst der sogenannte Non-Kognitivismus, der sich einfach weigert, eine Antwort zu geben. Er behauptet, dass es gar keine echten Begründungen für ethische Forderungen gibt. Alle machen ihr Ding, finden vielleicht gut, was sie da machen, nennen es gut, um sich selbst gut zu fühlen oder von anderen Sachen zu verlangen, aber viel mehr ist da nicht. Diese Ansicht werde ich hier nicht weiter verfolgen, weil sie fast niemand in der Praxis wirklich vertritt. Das ist natürlich kein echtes Gegenargument, es ist nur meine kurze Begründung, warum ich den Non-Kognitivismus hier einfach stehen lasse. Kognitivistische Ansätze behaupten dagegen, dass es zumindest irgendwelche begründeten Antworten auf die Frage gibt, was gut bedeutet. Im Grundsatz können wir dann relative und absolute Verständnisse von gut unterscheiden. Relativ bedeutet in Beziehung zu, abhängig von. Absolut bedeutet dagegen losgelöst, von lateinisch absolvere ist gleich ablösen. Relativistische Ethiken nehmen an, dass Gut ein relativer Ausdruck ist. Die Maßstäbe dafür, was wirklich gut ist, hängen von irgendwas anderem in der Welt ab. Genau das bestreiten absolute Verständnisse von Gut. Sie sagen, dass es universelle, also allgemeingültige Maßstäbe dafür gibt, was gut ist und was nicht. Damit ist noch nicht gesagt, dass wir alle diese Maßstäbe auch kennen. Vielleicht kennen wir sogar keinen einzigen. Die These ist erstmal nur, dass es solche Maßstäbe überhaupt gibt und dass wir sie prinzipiell auch erkennen können. Der erste relativistische Ansatz in diesem Podcast war der Kulturrelativismus aus Episode 32. Was gut ist, hängt immer von der Kultur ab, die wir uns anschauen. Gut ist, was in einer bestimmten Kultur als gut gilt. Aber auch die Mitleidsethik Arthur Schopenhauers, um die es in der letzten Episode 48 ging, hat einen relativistischen Touch. Gut ist bei Schopenhauer eine Handlung aus Mitleid. Wer wie viel Mitleid mit wem hat, das ist aber sehr unterschiedlich. Also kann man vielleicht sagen, dass die Mitleidsethik relativ zu einzelnen Personen, zu einzelnen Individuen gilt. Die universalistischen Ethiken behaupten dagegen, dass Gut ein Ausdruck mit absoluter Bedeutung ist. Wenn es falsch ist, Tiere zu essen, dann darf ich es genauso wenig wie du, egal wer von uns beiden zu welcher Kultur gehört. Wenn es absolut falsch ist, Angriffskriege zu führen, dann war das immer schon falsch, auch zu Zeiten von, sagen wir, Julius Caesar. Selbst wenn das damals niemand gewusst haben sollte, falsch war es trotzdem. Vergleich. Vielleicht sah man früher zum Himmel auf und dachte, dass sich die Sonne um die Erde dreht. Aber selbst wenn es alle gedacht haben und niemand es besser wissen konnte, selbst dann wäre es einfach falsch gewesen. Und genau so stellt sich die Universalistin auch die Ethik vor. Die Menschenrechte, würde etwa Kant sagen, gelten, seit Menschen Vernunftwesen sind, siehe Episode 46. In der Neuzeit haben wir die Menschenrechte nicht etwa erfunden, sondern wir haben sie entdeckt. So wie wir vielleicht durch Experimente das Verhalten von Bakterien und Viren entdeckt haben, die aber alle vorher schon da waren. Was bedeutet nun der Ausdruck gut für die universalistischen Ethiken? Hier unterscheiden sich zum Beispiel Bentham und Kant ganz grundsätzlich, siehe Episode 36 bis 46. Für Bentham bezieht sich der Ausdruck gut auf Zustände, für Kant auf Handlungstypen. Zunächst zu den Zuständen. Gut heißt für Bentham, es ist gut, ein Zustand ist gut. Der Gesamtzustand der Welt Z1 ist nach meiner Handlung besser als vorher, dann ist die Handlung schon mal nicht verkehrt. Gemessen wird dieser Zustand in Glück, in Freude und Leid. Wenn Handlung H1 zum Zustand Z1 führt, Handlung H2 dagegen zu Z2, dann muss ich Z1 und Z2 vergleichen, um herauszufinden, welche Handlung besser ist. Der Weg zu diesem Zustand ist eigentlich völlig egal. Ob du Geld spenden musst, ob du alten Damen über die Straße helfen musst, vielleicht auch gar nichts machen musst oder sogar jemanden erschießen musst, wenn du damit einen optimaleren Weltzustand erreichst, dann handelst du gut. Es zählt das Ergebnis, nicht die Handlung selbst. Kant sieht das völlig anders. Er vertritt eine deontologische Ethik, also eine Pflichtethik. Gut heißt, dass die Handlungen selbst gut sind, weil sie zu bestimmten Handlungstypen gehören. Kant nennt diese Handlungstypen Maximen und sie werden gemessen am Willen. Wenn du versuchst, jemand anderen zu täuschen, dann gehört deine Handlung zum Typ Lügen und ist gemäß kategorischem Imperativ verboten. Siehe Episode 44. Wenn du dagegen versuchst, jemandem zu helfen, ist deine Handlung erstmal geboten. Dabei ist es ausdrücklich völlig egal, wie erfolgreich du bist. Du kannst der unfähigste Helfer aller Zeiten sein und alles noch viel schlimmer machen. Deine Handlung wäre trotzdem richtig, wenn sie die richtige Maxime hat. Für Bentham kommt es also darauf an, was nach der Handlung steht, das Ergebnis. Für Kant dagegen auf das, was vor der Handlung steht, die Absicht. Beide sind sich aber darin einig, dass Ethik sehr viel mit Vernunft zu tun hat. Bei Bentham musst du Folgen abschätzen und Glücksbilanzen berechnen. Bei Kant musst du logisch überprüfen, ob du wollen kannst, dass alle immer derselben Maxime folgen wie du jetzt gerade. Dieser Bezug auf die Vernunft ist für eine universalistische Ethik typisch. Die braucht ja irgendetwas, das für alle Menschen gleichermaßen gilt, unabhängig von zum Beispiel ihrer Kultur. Und da scheinen Rechnen und Logik ganz gute Chancen zu haben. Die Ethik von Aristoteles aus Episode 34 steht dagegen ein wenig zwischen den Stühlen. Seine Herangehensweise lautet in etwa so. Der Ausdruck gut bezeichnet nicht bestimmte Handlungen oder Handlungstypen und auch nicht bestimmte Zustände, also Ergebnisse von Handlungen, sondern gut ist eine Eigenschaft der handelnden Menschen selbst. Gut ist, was ein guter Mensch tun würde. Die Eigenschaften, die einen Menschen zu einem guten Menschen machen, heißen bei Aristoteles Tugenden. Darum sprechen wir hier von einer Tugendethik. Was aber genau sind Tugenden? Aristoteles Antwort war, Tugend hat etwas mit Maßhalten zu tun. Es geht darum, den menschlichen Gefühlen, den Affekten, den richtigen Raum zu geben, nicht zu viel und nicht zu wenig. Die Tugend ist die Mitte zwischen den Extremen und diese Mitte wird durch vernünftiges Nachdenken in der jeweiligen Situation bestimmt. Aber wie macht die Vernunft das denn jetzt? Bei Kant und Bentham hatten wir da ziemlich konkrete Antworten. Fast sowas wie Computeralgorithmen, die man durchläuft, um zu einer moralischen Entscheidung zu kommen. Aristoteles will uns so einen Algorithmus ausdrücklich nicht geben. Das wäre aus seiner Sicht zu abgehoben vom echten Leben. Wenn man Aristoteles ein bisschen weiter liest und auch interpretiert, stoßen wir auf seinen Begriff des Gemeinschaftswesens. In seiner Staatstheorie wird der Begriff noch sehr wichtig werden, spielt aber auch in der Ethik eine Rolle. Menschen sind auf Gemeinschaft hin angelegt. Ein gutes menschliches Leben ist ein Leben in gelingenden, gesunden Beziehungen, siehe auch Episode 26. Es geht jetzt nicht darum, dass Gemeinschaft uns glücklicher macht, das wäre ja Benthams Logik. Freundschaften sind nicht dadurch gut, dass sie viele Vorteile bringen oder so. Genau das ist ja nicht der Zweck von Freundschaften. Soziale Beziehungen sind irgendwie an sich wertvoll für das menschliche Leben, weil der Mensch genau dafür da ist. Wenn das stimmt, können wir jedenfalls vermuten, dass Tugenden solche Eigenschaften sind, die dazu beitragen, dass menschliches Zusammenleben möglichst gut gelingt. Aber gibt es dann noch eine universelle Definition, wann Beziehungen gut sind? Wenn du in einem abgelegenen Bergdorf lebst, dann ist vielleicht der Gehorsam gegenüber der Familie eine wichtige Tugend. In einer Industriegesellschaft dagegen eher sowas wie die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Welche Tugend wiegt denn jetzt schwerer? Hängt die Definition eines guten Zusammenlebens nicht doch irgendwie von der Kultur ab, in der Menschen zusammenleben? Wenn das stimmen sollte, dann gerät diese Ethik ins Fahrwasser des Kulturrelativismus, siehe oben. Aristoteles steht also ein wenig zwischen den Stühlen. Einerseits stellt er eine universelle These auf. Alle Menschen sind Beziehungswesen und alle brauchen die Vernunft, damit das Zusammenleben gelingt. Andererseits könnte die Frage, was genau gelingendes Zusammenleben ist, durchaus relativ sein. Damit hätten wir die Ethiken entlang der Linie relativ versus universell eingeordnet. Zuletzt bleibt noch die Frage, auf die du vielleicht schon die ganze Zeit wartest. Wer hat denn nun recht? Wahrscheinlich kannst du dir die Antwort schon denken. Es haben halt alle ihre Vor- und Nachteile. In diesem Podcast habe ich versucht zu zeigen, dass jede Ethik zu bestimmten moralischen Vorannahmen passt, zu bestimmten Intuitionen, dass sie anderen Intuitionen aber widerspricht. Das ist aber an sich noch nicht schlimm, denn wenn wir einfach nur allen unseren Intuitionen folgen müssten, dann bräuchten wir ja gar keine Ethik mehr. Welche Intuitionen in welcher Ethik gerettet werden und welche jeweils flöten gehen, das werde ich jetzt hier nicht nochmal einzeln aufrollen. Ich weise aber darauf hin, dass eine starke Begründung der Menschenrechte eigentlich nur bei Kant richtig gut funktioniert. Wenn wir diese ganzen Ethiken irgendwie beurteilen wollen, müssen wir uns jedenfalls zuerst mal überlegen, welche Erwartungen wir eigentlich an eine Ethik mitbringen. Was genau wollten wir bestellen, als wir in den Ethikkatalog hineingeschaut haben, und was haben wir tatsächlich geliefert gekriegt? Das ist also eine Frage auf der Metaebene. Ich schlage die folgenden drei Kriterien vor, in absteigender Reihenfolge. Erstens, die Ethik sollte gut begründet sein, also eine Begründung haben, die möglichst tief geht, möglichst weit reicht und dadurch auch möglichst für alle nachvollziehbar ist. Denn in der Ethik geht es ja nicht nur darum, was ich mir selber wünsche oder was mir selber Orientierung gibt, sondern durchaus darum, was ich von anderen verlangen kann und andere von mir. Wenn ich Ansprüche an dich stelle, hast du sicher die Erwartung, dass ich ein paar verdammt gute Gründe nennen kann, die du auch einsehen kannst. Darum, möglichst klare, tiefe, weitreichende Begründung. Ethik ist schließlich eine philosophische Disziplin und sowas wie klare Begriffe und stimmige Argumentation müssen wir da schon erwarten. Zweitens, die Ethik sollte auf konkrete Fragen möglichst konkrete Antworten anbieten. Darf ich Tiere essen, ja oder nein? Darf man Menschen beim Sterben helfen und unter welchen Umständen? Wenn ich so eine Frage stelle, dann möchte ich keinen schwammigen Glückskeksspruch hören, sondern eine echte Antwort. Denn das ist ja der Grund, warum wir uns überhaupt für Ethik interessieren. Ethik handelt von der Frage, was soll ich tun? Drittens, die Ethik sollte möglichst auch praktisch umsetzbar sein, uns im besten Fall sogar dazu motivieren. Sonst ist sie vielleicht eine interessante akademische Übung, aber sie macht halt die Welt nicht besser. Und der Grund, warum wir überhaupt Ethik betreiben, ist ja schon, irgendetwas besser zu machen oder zumindest nicht schlechter. Das wären jetzt meine drei Kriterien. Vielleicht würdest du die anders gewichten, vielleicht fallen dir auch noch andere ein. Das kann ich hier aus Zeitgründen leider nicht ausdiskutieren. Beginnen wir hinten bei Kriterium 3. Die Ethik sollte praktisch umsetzbar sein, im besten Fall motivierend. Hier schneidet vermutlich Schopenhauers Mitleidsethik ziemlich gut ab. Mitleid ist ein Gefühl, kann manchmal sehr stark sein und uns direkt zum Handeln treiben. Der Kulturrelativismus dagegen ist vielleicht nicht wahnsinnig motivierend, klingt aber immerhin schön einfach. Mach einfach das, was man bei euch normalerweise machen sollte. In Wahrheit ist es aber sofort völlig unpraktikabel, wenn mehrere Kulturen zusammenleben und untereinander ausmachen sollen, was richtig ist und falsch. Aristoteles Tugendethik ist in der Praxis nicht ganz so einfach, denn wer weiß schon, was genau diese goldene Mitte sein soll, die wir immer treffen müssen. Aber wenigstens ist sie motivierend. Es geht dort darum, den eigenen Charakter zu verbessern. Und wer will nicht besser werden in dem, was er tut? Benthams Utilitarismus hat in diesem Kriterium dagegen einen eher schweren Stand. So ein Nutzenkalkül kann ganz schön kompliziert werden im Einzelfall. Und motivierend an dieser Ethik ist vielleicht, dass dein eigenes Glück auch zählt, okay. Aber in Episode 37 haben wir beim Problem der globalen Armut gesehen, dass es auch ganz schön überfordernd sein kann, immer wirklich für alle anderen verantwortlich zu sein. Und Kant ist da auch nicht viel praktischer. Den kategorischen Imperativ auf jede Frage anzuwenden, das kann schon einige gedankliche Akrobatik erfordern. Und wenn Motivation heißen soll, dass ich Lust drauf habe, mich moralisch korrekt zu verhalten, dann pfeift Kant völlig drauf. Denn Lust heißt ja Neigung und die ist moralisch wertlos. Ethik, würde Kant sagen, ist nun mal nicht dafür da, dir Spaß zu machen. Bei Kant muss die vernünftige Einsicht als Motivation reichen. Nun zum zweiten Kriterium. Konkrete Antworten auf konkrete Fragen. Hier schneiden Kant und Bentham ziemlich gut ab. Es kann schwer sein, die Antwort in jedem Fall auch herauszukriegen, aber beide eröffnen zumindest einen Weg, den du gehen kannst. Die Antworten werden dir nicht immer gefallen, aber es sind Antworten. Auch bei Schopenhauer kriegen wir halbwegs konkrete Antworten, da wir unser eigenes Mitleid ja immer spüren, wenn es mal da ist. Bei Aristoteles wird es schon schwieriger. Wenn ich mich frage, ob ich die Herz-Lungen-Maschine abstellen soll, welche Tugend ist dann zuständig? Ist es mutig, das zu tun, oder ist es gerade mutig, das nicht zu tun? Der Kulturrelativismus ist da erst recht schwammig, da die wenigsten Kulturen eine jahrhundertelange Herz-Lungen-Maschinen-Tradition haben, die wir jetzt einfach befragen können. Nun zum ersten Kriterium. Eine möglichst weitreichende Begründung. Hier scheint der Kulturrelativismus am schlechtesten abzuschneiden. Er will vermeiden, dass wir zwischen wertvollen und wertlosen Kulturen unterscheiden. Ein bestimmt nobles Anliegen, aber er landet jetzt beim anderen Extrem. Alle Wertvorstellungen einer Kultur haben automatisch schon deshalb Recht, weil es sie gibt, sagt er. Man kann bestimmt Argumente dafür konstruieren, dass Kulturen und Traditionen generell einen gewissen Wert haben und einen gewissen Schutz genießen sollten, aber daraus folgt doch nicht, dass Regeln allein deswegen gut sind, weil sie in einer bestimmten Kultur irgendwann mal entstanden sind. Das greift einfach wahnsinnig kurz. Bei Schopenhauer sieht das zunächst etwas besser aus. Dass wir mit anderen mitleiden, uns identifizieren, ist eine Erfahrung, die wahrscheinlich alle Menschen kennen. Stichwort Spiegelneuronen. Und wenn auch seine Definition von Moral zutrifft, also das Wohl und Weh des anderen ist die Ursache für meine Handlung, dann hat er doch ein Modell aufgestellt, das in sich begründet ist und das auch für alle nachvollziehbar ist. Das gilt aber eben nur für das ganz große Modell und nicht mehr für jede einzelne Handlung. Wenn A Mitleid hat mit B, dann kann ich vielleicht verstehen, warum A so und so handelt. Ich kann aber nicht unbedingt verstehen, warum A dieses Mitleid hat, weil ich selber ein anderes Gefühlsleben habe und auch mein Mitleid anders verteilt ist. Es gibt da also gar nicht wirklich eine Basis, die wir alle verstehen können und alle nachvollziehen können. Das heißt, wenn wir beide einen Interessenkonflikt miteinander haben, also ein echtes moralisches Problem, dann liefert uns Schopenhauer keine wirkliche gemeinsame Begründung, was wir tun sollten. Die universalistischen Ethiken haben dieses Problem nicht. Wenn es universelle Gründe für Moral gibt, dann kann im Prinzip auch jede sie verstehen und jede kann einzelne Handlungen moralisch beurteilen. Aber was sind diese universellen Gründe? Bentham und Aristoteles nehmen an, dass es eine menschliche Natur gibt, also etwas, das alle Menschen gemeinsam haben und das wesentlich zum Menschen gehört, den Menschen ausmacht sozusagen und das dann die Ethik begründet. Bei Bentham ist es der Mechanismus von Freude und Leid. Alle Menschen wollen Freude aufsammeln und Leid vermeiden. Bei Aristoteles ist es die soziale Natur des Menschen. Alle brauchen gelingende, geordnete, funktionierende Beziehungen. Sind das jetzt wirklich weitreichende, nachvollziehbare Begründungen? Erstmal ja. Ich vermute, dass auch du lieber Freude hast als Leid und dass auch für dich zumindest irgendwelche sozialen Beziehungen wichtig sind. Es gibt hier also letzte Grundannahmen über den Menschen, aus denen sich die Ethik herleitet. Und diese Grundannahmen klingen erstmal ganz plausibel für alle Menschen. Aber Vorsicht! In der Philosophie nennen wir diese Grundannahmen ja die menschliche Natur. Und um dieses Thema ging es in den Episoden 2 bis 6. Dort hast du auch gehört, dass es gar nicht so sicher ist, ob es eine feste menschliche Natur gibt, die wir genau kennen. Dazu kommt noch ein zweites Problem, nämlich der naturalistische Fehlschluss, vor dem ich in Episode 30 gewarnt habe. Dass etwas natürlich ist, ist allein noch kein Argument dafür, dass es auch gut ist. Aus Sein folgt niemals Sollen. Das heißt, es gibt auch bei Bentham und Aristoteles also nicht wirklich sowas wie eine Letztbegründung, ein letztes Prinzip, aus dem sich alle moralischen Regeln einfach so herleiten. Trotzdem liefern beide eine Begründung von Ethik, die schon mal ziemlich weit kommt. Weil die allermeisten Menschen ja vermutlich zugeben müssten, dass die Ansammlung von Freude irgendwie besser ist als die von Leid oder dass das Leben nur in gesunden Beziehungen gelingt. Am weitesten kommt hier vielleicht Immanuel Kant. Der kategorische Imperativ geht, vereinfacht gesagt, auf reine Logik zurück. Siehe Episode 43 bis 44. Wenn du jemanden anlügen willst, dann willst du zwei Dinge. Lügen soll einerseits verboten sein, sonst würde er deiner Lüge ja nicht glauben. Andererseits soll Lügen erlaubt sein, du willst ja selber lügen. Lügen kann aber nicht gleichzeitig erlaubt und verboten sein. Das schließt sich gegenseitig aus. Das wäre unlogisch. Und aus dieser logischen Überlegung will Kant folgern, dass Lügen unmoralisch ist. Dass zwei gegensätzliche Dinge nicht gleichzeitig wahr sein können, das wirkt irgendwie ziemlich klar, oder? Wenn man will, kann man auch daran zweifeln, aber diese Grundlage geht jedenfalls noch weiter als die menschliche Natur, die Bentham und Aristoteles annehmen. An eine Letztbegründung von Ethik aus einem absolut sicheren Prinzip kommt Kant also schon ziemlich nahe ran. Ob wir diese Ethik dann auch in jeder Situation durchziehen wollen oder auch nur können, das ist nochmal eine andere Frage. Siehe Episode 45. Das war meine Übersicht, inklusive abschließender Bewertung. In der Kürze der Zeit konnte ich hier natürlich wieder nur ein paar wenige Schlaglichter setzen. Das hier ist alles andere als vollständig. Du bist wie immer eingeladen mitzudenken und andere Argumente ins Feld zu führen. Ganz besonders bist du aber eingeladen, diesen Podcast weiter zu empfehlen und mir 5 Sterne bei iTunes dazulassen. Die Reihe über allgemeine Ethik habe ich damit jedenfalls endgültig abgeschlossen. In der nächsten Episode werde ich endlich, wie angekündigt, Peter Singers Personenbegriff vorstellen und damit eine Brücke zur angewandten Ethik schlagen. Ich hoffe, du bleibst am Ball. Bis bald!